willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Jo, draußen sind es schön 30 Grad.
Ich glaube, es war heute sogar noch ein bisschen heißer. Irgendwie 33, 34 oder sowas. Auf jeden Fall ziemlich fies.
Ja, hast du da Bock auf Whisky?
Ich habe immer Bock auf Whisky.
Ja, die Antwort musstest du jetzt geben.
Nein, am liebsten habe ich ja Bock, über Whisky zu reden, viel mehr als ihn zu trinken, was mir natürlich niemand glaubt, berechtigterweise. Aber nein, ich bin da eigentlich relativ unempfindlich, auch bei heißen Temperaturen. Wobei, ich gebe zu, was Frisches, was Kühles ist auch was Schönes, ein kalter Weißwein, ein kaltes Guinness oder auch meinetwegen ein Standardpilz vom Fass, was gekühlt ist. Sind auch alles tolle alkoholische Getränke, die mir im Sommer auch gut zustehen.
Auf jeden Fall. Also mir geht's irgendwie gerade so, ich habe gerade Schwierigkeiten, Whisky zu trinken. Also natürlich ab und zu mal, aber es hält sich in Grenzen im Vergleich zu den kühleren Monaten so in der ersten Hälfte des Jahres. Ja, weiß nicht.
Ja, ich verstehe
lieber mal einen Cocktail oder so. Genau.
Ja, aber ich glaube, das sollte dem Ganzen hier keinen Abbruch tun. Wir sind ja nicht gezwungen, hier auch was zu trinken. Ich wiederhole das ja auch mal immer wieder gerne, auch wenn wir hier die letzten Male was getrunken haben. Wir könnten es ja mal so ranwagen und mal gucken, ob wir da heute mit Genuss was konsumieren können.
Ja, bestimmt. Also ja. Heute habe ich mal wieder Lust.
Heute hast du am heißesten Tag des Jahres hast du mal wieder Lust. Sehr gut.
Ja, deine Küche ist schön kühl.
Ja, das stimmt. Hier ist es relativ angenehm. Ich hatte den ganzen Tag auch die Schotten unten gehabt, also Rollos runter und alles, damit sich hier das bloß nicht aufheizt. Und wirkt dann Wunder. Genau. Judy, was hast du mitgebracht? Oder womit wollen wir anfangen?
Na, beim letzten Mal haben wir, glaube ich, eine Sache nicht geschafft. Und das war diese ganze Situation um die Brennerei Ben Nevis. Und du hattest ja da ja was gefunden, was meiner Meinung nach wahnsinnig interessant ist und was ich glaube, interessiert auch die Zuhörer da draußen. Also von daher, schieß mal los.
Ja, ich hoffe, ich kriege das nur so richtig zusammen. Also es ging um den Ben Nevis 10 Jahre in einer fast starken Version. Der ist rausgekommen, ziemlich gehypte Flasche, relativ teuer, 120 Euro oder sowas, glaube ich. Um den Dreh ist noch zu haben, ziemlich kräftig mit gut 62% abgefüllt, Bourbon-Sherry-Weinfässer-Gemisch, alles so ganz nett, glaube ich, ein guter Ben Nevis, nur eben halt sehr teuer. Warum sehr teuer? Weil es davon einfach so wenig gibt. Und in der Vergangenheit gab es von Ben Nevis ja den 10-Jährigen als Standard mit 46%.
Genau.
Ja, auch ein super Malt. Ich hatte davon auch mal ein Sample, eine ganze Flasche hatte ich davon noch nicht, aber fand den auch sehr gut und habe auch immer darüber nachgedacht, mir nochmal so ein Fläschchen zuzulegen und dann war irgendwann verschwunden.
Ja.
Kostete mal so knapp 40 Euro, war jetzt einer, sag ich mal, von den teureren 10-Jährigen, aber eben halt noch aus heutiger Sicht total im Rahmen, ne? Und auch damals okay für einen guten.
Ja.
Also ich sag jetzt mal so die Artback, Bruichladdich und die gibt's eine Menge, die so um die 40 Euro kosten in 10 Jahren. Und der war dann weg. Und kam nicht wieder und alle Welt hat sich gefragt, warum. Und ich bin durch Zufall, als ich nach dem 10-Jährigen Fassstarken jetzt in der Base gesucht habe, auf ein Interview gestoßen, was jemand dort in die Comments zu dem Ben Nevis 10 Jahre gepackt hat. Und da wird der Distillerie-Manager interviewt.
Ja.
Colin Ross heißt der. Und wird befragt zur Situation bei Ben Nevis.
Ja.
Und die erste Frage war eben, woran lag's, dass ihr so lange nichts abgefüllt habt? Ne? Und da hat der gesagt, ja, wir haben Fässer, aber die gehören nicht uns. Die gehören schon uns. Als Ben Nevis, muss man wissen, gehört zur japanischen Nikka Group. Und daraus resultierend gehören die Fässer Nikka und es gab nicht mehr genug Fässer, um diesen Standard Ben Nevis 10 am Markt zu halten, weil die Fässer alle für Nikka vorgesehen waren.
Also, okay, das heißt, Ben Nevis produziert, darf es aber nicht behalten?
Ben Nevis produziert fleißig, genau.
Okay.
Die Fässer gehören dem Nikka-Konzern, der sagt, hier ist euer Share.
Mhm.
Ne, so und so viele Fässer davon sind für euer eigenes Ben Nevis-Produkt. Dieses Produkt verkauft sich sehr gut, weil es ein hochqualitativer Whisky ist.
Ja.
Mehr als man gehofft hat quasi. Dann auf einmal sind die Lager leer und man kann diesen Zehner nicht mehr abfüllen. Und die japanische Mutter hat gesagt auf Anfragen, nee, sorry, ihr kriegt nicht noch mehr Fässer von,
okay,
von dem euren Produzierten. Warum nicht? Weil sich in Japan Whisky viel, viel, oder sagen wir mal, Whisky, der japanischer Whisky heißt, viel, viel teurer verkaufen lässt. Und es ist so, dass in Japan es kein Problem ist, auch importierte Fässer als japanischen Whisky abzufüllen. Ja. Und da man, ich glaube, für einen Whisky mit einem Alter in Japan fast 100 Euro die Flasche kriegt, egal was da für ein Alter draufsteht, und dann nach oben noch ganz andere Möglichkeiten bestehen, ist es durchaus verständlich, dass die Japaner aus, was ich ja jetzt mal Gewinnmaximierungsgründen sagen, warum sollen wir für 40 Euro einen Benevis 10 abfüllen, wenn wir für 100 Euro einen Nikka 12 abfüllen können?
Ja,
oder für 120 oder ich weiß nicht, was der kostet.
Ja, wirklich bitter für die Brennerei.
Bitter für die Brennerei. Und wenn man das Interview so liest, dann ist diese ganze Zukunft auch so ungewiss. Und der Colin Ross, dem fehlen auch so ein bisschen der Blick nach vorne, ne? Der sagt halt, okay, wir haben jetzt diesen einen Ben Nevis gemacht und diesen 10-jährigen Cask Strength. Wir wissen, das ist das nächste, wir wissen auch gar nicht, wie groß das Batch wird, weil uns die Flaschen ausgegangen sind. Also die scheinen mehrere Probleme zu haben, nicht genug Flaschen vorbestellt und so.
Ja.
Also in Summe scheint das von der Orga da alles ein bisschen schwieriger zu sein und nicht so ganz professionell, wie man sich das normalerweise vorstellt. Aber er sagt auch, wir haben zwar Batch 1 auf die Flasche draufgeschrieben, weil man weiß ja nie, aber es ist auf jeden Fall kein weiteres Batch geplant.
Okay.
Ob der 10er Standard wiederkommt, don't know.
Ja.
Ja, und das ist schon eine tatsächlich, finde ich, interessante Entwicklung, wenn auch jetzt keine positive, ne? Aber das ist schon, finde ich schon crazy und bedeutet für alle, die, glaube ich, alle, die Ben Nevis Abfüllungen haben, hütet die wie euren Augapfel, ne? Das ist, da wird, werden voraussichtlich nicht mehr so viele von kommen, genießt okay. die. Und pflegt die. Pflegt da eure Sammlung, wenn ihr welche habt. Ich glaube, unabhängige Abfüller kriegen da immer wieder mal was. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Vielleicht hat Nicke einfach auch einen Share, den die direkt nach dem Brennen auch rausgibt an die Unabhängigen, um da auch damit was zu verdienen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber es kommt ja immer mal wieder irgendwie so ein 7-8-Jähriger von Signatory raus und sowas, ne? Also da gibt es schon ein bisschen was.
Aber das heißt ja auch, dass sie vor 7-8 Jahren die Fässer vielleicht oder den Spirit gekauft haben und selbst abgefüllt haben, kann ja auch sein.
Auch das, na klar. Ja, irgendwie traurig, irgendwie aber auch spannend und zeigt, diese Industrie ist halt aufgrund dieser extrem gestiegenen Nachfrage gechallenged. Ja. Ne? Und in dem Fall jetzt ist es nicht so wie andere Distillerien, dass ein neues Brauhaus gekauft wird oder noch ein 20. Lagerhaus dahingestellt wird, obwohl man schon 15 volle hat, oder 19 voll hat mit Fässern, ne, sondern da wird dann gesagt, nö, wir stellen einfach ein, was abzufüllen, weil wir es anderswo stärker oder höher monetarisieren können.
Ja, ich habe gerade mal die Base aufgerufen und geschaut, wer das Interview geführt hat. Und das war Wolfgang F. Rothe, das ist eigentlich auch kein Unbekannter, der ist auf jeden Fall Autor und bekannt als der Whisky-Vikar. Ich glaube, er ist Priester und hat gleichzeitig die Liebe für das Wasser des Lebens entdeckt. Sehr interessant und er schreibt, glaube ich, auch immer für den Whisky-Botschafter.
Ja, okay.
Dem habe ich auf jeden Fall schon einige Artikel gelesen. Von daher kein Wunder, dass er dann sicher das Interview geführt hat.
Ja, also
sehr interessant auf jeden Fall.
Solche Leute braucht es immer, die dann da auch genau solche Stories ausgraben, weil das ist ja das Salz in der Suppe. Ne? Also gerade wenn Sachen verschwinden vom Markt, du weißt nicht warum, die Brennereien, die lassen ja auch so eigentlich, da ist ja keine Meldung auf der Seite. Ne? Du kriegst einfach keine Flaschen mehr.
Ja.
Dann denkt man irgendwie, da kommt bestimmt bald wieder über eine Palette über einen Kanal geschippert und dann passiert da halt aber ewig nichts. Ne? Von das daher
stimmt. Also
und man muss mal gucken, was da passiert.
Ich habe mir den 10er jetzt auch nochmal, also den normalen 10er, den 46er, nochmal eine Flasche besorgt. Bisschen erhöhter Preis, bisschen mehr als die 40, aber immer noch verkraftbar.
Ja, ein Fofi kostet ja jetzt, ne?
Ein Fuchs. Genau. Ein Fuchs, genau. Ja. Das geht noch. Wenn man zumindest die Flasche nochmal haben will. Und ich habe den durch Zufall probiert, letztens bei einem Stammtisch von uns. Und ich war wirklich begeistert. Super lecker und da ich sowieso Ben Nevis sehr gern mag, bin ich froh, den nochmal zu haben.
Ja, kann man auf jeden Fall sein. Ich glaube, die machen tolle Whiskys. Mhm. Das gilt sowohl für die Jüngeren mit, ja, hier 10 Jahren oder meinetwegen auch in Fassstärke 10 Jahre und aber auch für die Älteren, ne? Das ist auch Top-Tropfen, ja. Von daher. Auch die unabhängig abgefüllten sind in der Regel gut. Wenn Sherry fast mit dabei war, sind die gut. Bourbon, also kann man durch die Bank weg sagen, das ist eine tolle Destillerie und da müssen wir mal hoffen, dass die nicht einfach nur sozusagen der Produzent für japanischen Nicker Whisky ist. Ne? Das müssen wir halt einfach hoffen und da die Daumen drücken.
Na, man könnte ja auch einfach Nicker from the Barrel kaufen, da hat man bestimmt auch Ben Nevis drin.
Da ist mit Sicherheit Ben Nevis drin, ja.
Ist ja gar nicht so teuer, ich glaube, was kostet die Flasche? 30 Euro?
Für einen halben Liter, ja. Aber es ist halt auch ein Blend, ne? Da ist halt auch Grain Whisky mit reingemischt. Das hat ja im Übrigen, Ben Nevis macht das ja gerade, weil die halt keinen Single Malt hinbekommen, veröffentlichen die halt Blends ohne Ende.
Ja.
Diese Ben Nevis Dew heißen die.
Nevis Dew und Traditional ist ja auch
irgendwie noch sowas, ne? Das sind halt einfach Blends. Da ist halt auch nur ein kleiner Anteil Ben Nevis drin.
Ja.
Und ist halt Strategie, wenn man, bevor man gar nichts abfüllt, schon okay, aber hilft natürlich uns Genießern jetzt nicht. Ich will mir keinen 20-Euro-Blend ins Glas kippen hier.
Ja. Warum nicht?
Weil ich viel lieber einen 40-Euro-Single-Malt trinke.
Ja, ich würde es jetzt nicht am Preis festmachen,
aber. Du weißt, wie ich das meine, ne? Das ist ja eher schon Low-Segment.
Ja.
Weil die ja eben auch keine alten Sachen haben. Da steht kein Alter drauf, das sind irgendwelche Blends. Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht.
Ja.
Gegen Blends an sich habe ich nichts. Also nicht, dass du das falsch verstehst, sondern da geht es mir einfach nur darum, dass die, dass das ja halt oft eben ein Ausweichprodukt ist, weil man nichts anderes hinbekommt gerade.
Ja. Wo wir gerade bei Blend sind. Ich habe einen Blended Malt mit. Wollen wir heute mal einen Blended Malt probieren?
Sehr gerne. Kannst du was über Vega sagen, was sich dahinter verbirgt?
Über Vega.
So heißt nämlich dieser Blend.
Ich glaube, der Abfüller war das nicht Scotch Universe?
North Star Spirits.
Ach, North Star Spirits, genau. Nein, ich habe nur mitbekommen, dass die relativ gut angenommen wurden und gute Kritiken bekommen haben. Und ich habe mir 2 Samples bestellt. Einmal vom Spicer, heißt der, glaube ich, von 1989. Das ist wirklich ein Blend. Und der Vega von 1990, ein Blended Malt Whisky.
Limited genau. Edition Nummer 4 steht auf dem Sample drauf. 46,7%, eine von 800 Flaschen. Und die Whisky Base ID ist 128799. Wunderbar. Dann gehen wir doch mal ein Näschen, würde ich sagen. Der steht jetzt hier schon 10 Minuten.
Ja, mindestens. Ich bin gespannt. Ich war einfach interessiert, dadurch, dass sie so gut angenommen wurden, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand, wie gesagt, rauszuschauen und nicht immer nur auf Single Malt einzusteigen. Von daher habe ich mir einfach mal, wie gesagt, jeweils ein Sample bestellt. Und die waren jetzt auch nicht wirklich teuer, aber die sind immer sehr, sehr limitiert auf jeden Fall. Das habe ich mitbekommen. Da gibt's immer so um die, weiß nicht, 800 bis 1000 Flaschen vielleicht für den Weltmarkt. Und das war's dann auch.
Eine Info habe ich noch vergessen. 28 Jahre hat der gute
auf dem Buckel. Das ist ordentlich.
Genau.
Und wenn ich mir...
Ja, 28 Jahre.
Ist definitiv wahnsinnig voll in der Nase. Dunkle Frucht. Auch dunkler Apfel so ein bisschen. Würzig. Was meinst du?
Ja, teile ich. Ich habe noch so ein bisschen so diesen Oldschool-Flavor irgendwie so mit drin.
Wie stellt sich der da für dich?
Das ist schwer zu sagen. Also man riecht, dass dieser Whisky irgendwie alt ist.
Ja. Ich habe auch ordentlich Holz, ordentlich Eiche bringt er mit.
Genau.
Definitiv.
Eiche hat er. Und der hat, ja, das ist so wie so eine gealterte Zitrone noch mit dahinter.
Eine, die zu lange im Kühlschrank, ja, oder nicht im Kühlschrank, nicht im Kühlschrank,
in der Kühlschrank, aber so Obstschale eine, die eigentlich schon durch ist.
Okay. Ich habe definitiv auch jetzt so ein bisschen Tabak.
Mhm. Wachsig also, so ein bisschen auch.
Ja. Der ist sehr vielschichtig, definitiv.
Also für einen Blend, finde ich, riecht der sehr komplex.
Ja, sticht auf jeden Fall auch nicht in der Nase oder so. 45,5 Volumenprozent.
46,7 steht hier auf
dem 46,7, okay. Dann hatte ich wahrscheinlich gerade den...
Du hast ein anderes Batch wahrscheinlich, das hier ist Batch 4.
Anderen offen... Ach ja, genau. 46,7. Also gefällt mir wirklich gut. Sehr schön. Probieren wir. Slange. Ich schluck einfach mal schnell runter. Du kannst ja noch kurz auf der Zunge zergehen lassen. Da ich gelernt habe, so diese langen Pausen im Podcast sind relativ schlecht. Aber auch auf der Zunge voll cremig. Ich habe einen ganz, ganz glatten Gaumen auf einmal. Bringt wirklich so eine Öligkeit mit. Und deutlich Holz auf jeden Fall. Das ist eine ordentliche Holzbombe, wenn ich das mal so sagen darf. Was meinst du?
Ja, Holz, Schokolade, bisschen Toffee, Süße. Frucht habe ich jetzt nicht mehr, ehrlicherweise.
Ganz wenig.
Aber nee, ist...
Deutliche Bitterkeit aber auch.
Ja, wird nach hinten raus bitterer. Aber nicht unangenehm. Also ich glaube, wer jetzt gar nicht so holzig mag, für den ist das nix. Aber ich glaube, bei 28 Jahren, da würde ich mich auch schon wundern, wenn da kein Fass zu schmecken wäre. Er ist aber nicht drüber. Also ich habe schon Whiskys gehabt, alte, die waren deutlich mehr im Schrankwandmodus. Und das ist der hier nicht. Der hat schon Bitterkeit und der hat auch viel Holz, aber er ist für mich noch nicht so, dass man sagt, das ist zu viel. Also mir gefällt das noch, aber ich mag auch halt auch Holz. Also das ist jetzt auch,
okay.
Ich mag Holz. Wie klingt das eigentlich? Naja, sind Sie einen reichen Mann?
Ja. Mir gefällt die Nase deutlich besser als der Gaumen. Auf dem Gaumen fällt er ein bisschen ab, muss ich sagen. Da ist die Nase viel komplexer.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Und aber trotzdem, macht Spaß. Ich gebe nochmal noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen unserer Podcast-Zeit übrig. Wir bemühen uns im Übrigen immer noch, das Ganze auf eine Stunde zu begrenzen. Und damit wir die auch schön vollpacken können, kommen wir doch zum nächsten Thema. Und zwar habe ich heute was Witziges gelesen. Lidl mal wieder. Wir haben schon mal über Ben Bracken geredet.
Ja.
Und dass die schottischen Single Malt rausgebracht haben unter dem Namen Ben Bracken. Verschiedene Regionen wurden dort angeboten. Speyside, Highland und Islay, glaube ich.
Von No Age Statement bis zu 40 Jahre.
Genau.
Hatten die alles im Programm.
Und alles zu super guten Preisen. Und die haben jetzt mal wieder was im Angebot, was eigentlich ein Knaller ist. Und zwar ein 30 Liter Whisky-Fass. First Fill Oloroso Sherry, glaube ich. Gefüllt mit 30 Liter New Make.
Also Oloroso habe ich nicht gelesen, aber auf jeden Fall Sherry,
First Fill.
Und also dieses 30 Liter Fass gebaut aus ehemaligen Sherry-Fässern. Da steht nicht Butts oder sowas, aber sind Sherry-Fässer. Also du weißt nicht, ob es amerikanische Eiche ist oder europäische Eiche. Aber eben dann nachdem Sherry drin war, ne, werden diese Dinger gezimmert, gebaut, auf 30 Liter runtergebaut und dann mit einem Whisky namens Ben Bracken befüllt.
Richtig.
Ne, also das, was so wie Lidl alle Whiskys nennt. Aber netterweise, sie sind da auch transparent. Das ist nämlich kein schottisches Destillat, was da ins Fass kommt, sondern ein deutsches aus dem Saarland, korrigier mich im Zweifel, von der Distillerie Eckerts.
Ja.
Genau.
So heißt Brennerei Eckerts heißt es. Und die kommen, wie gesagt, aus dem Saarland und zwar aus Tholey, wenn ich das richtig ausgesprochen habe.
Das ist für mich auch der tatsächliche Wermutstropfen.
Das ein Deutscher Geschichte. Ist?
Ja, dass es ein Deutscher ist, aber was für mich problematischer ist als die Tatsache, dass es ein Deutscher ist, ist der Fakt, dass die eigentlich keinen Whisky machen. Ich habe mal auf die Homepage von denen geguckt.
Ja.
Die machen Wodka, die machen Korn, die machen Obstbrände, die machen alles mögliche Zeug, aber Whisky machen die nicht.
Ja, also werden die wahrscheinlich eine Obstler-Brennblase haben oder man müsste einfach mal nachschauen.
Das kann ich nicht sagen. Vielleicht haben die auch investiert für diese Kooperation mit Lidl und haben da irgendwie was eine andere Brenneinheit hingesetzt.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das Potstill Whisky ist, erstens. Kann ja auch Column Still sein.
Ja.
Mit Malt Whisky, weißt du, das weiß ich nicht.
Ja.
Ich denke mal, so eine Column Still-Anlage ist deutlich günstiger.
Definitiv. Ja.
Und das zweite ist, die haben halt keine Erfahrung mit Whisky. Ne? Also, Mit sich, also wir kennen ja viele, also in Deutschland gibt es ja wahrscheinlich ein paar tausend Brennereien, im Norden mehr kornbasiert, je weiter du nach Süden fährst, desto mehr obstbasiert.
Ja.
Und die machen mit Sicherheit tolle Sachen. Ne? Also da muss man jetzt auch gar nicht sagen, dass die Deutschen sich da verstecken müssten mit ihren Destillaten. Nur wenn jemand eine 150-jährige Obstler-Tradition hat und dann kommt Lidl und sagt, wir nehmen jetzt den, der uns den günstigsten Newmake liefert, und es ist dann halt irgendeine Destillerie aus dem Saarland, die bisher nur Obstler gemacht hat oder nur Wodka oder was weiß ich. Schwierig. Finde ich etwas kritisch oder sehe ich kritisch.
Ja.
Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich habe leider jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber der Newmake kommt auch relativ niedrigprozentig in das Fass. Es gibt Lidl auch an.
Mit wie viel
Volumen? 54, okay. Ich glaube 54% oder sowas.
Okay, das ist jetzt nicht wirklich viel.
Nee, also bei den Schotten ist die niedrigste Apfelstärke 63,5.
Ja.
Oder
standardmäßig.
Standard, und es gibt welche, die machen mehr. Aber da geht das alles raus mit 63,5, also Minimum. Und ich weiß jetzt, ich habe die genaue Zahl nicht. 54, irgendwas meine ich,
war das. 54,3.
54,3,
ja, okay. Ich habe es gerade nochmal geöffnet.
Ja.
Aber gut. Preis ist top.
Preis ist, also Punkt 1, du kannst es Fass ja danach behalten, ist ja deins. Ne? Das heißt, du hast ein Fass im Wert, wenn es ein Sherry-Fass war, die sind ja deutlich teurer als Bourbon-Fässer.
Ja.
Hast du, würde ich mal denken, 250, 300, 400 Euro schon fürs Fass drin? Vielleicht die Hälfte, irgendwie sowas, ich weiß nicht. Ja. Ne? Also die Hälfte.
Ich denke mal 150, und wenn Lidl viele bauen lassen hat, dann vielleicht noch ein bisschen weniger.
Wer weiß, ob die überhaupt schon haben bauen lassen oder ob die nicht dann auf Anfrage gebaut werden.
Ja.
So, muss, weiß ich halt alles nicht. Aber guck mal, was haben wir für unser Holzfass bezahlt? 200, 250 Euro.
Ja. Ne?
Und das waren Bourbonfässer. Und Bourbonfässer, die kosten die Hälfte im Vergleich zu den Sherryfässern.
Ja, das stimmt.
Von daher, glaube ich, ist das Fass ist nachher deins, ne? Ob man da wieder was findet, was man da reinfüllen kann, muss man halt schauen, aber das ist schon mal cool. Ich störe mich halt an dem Destillat, dass es aus dieser Destillerie kommt. Also hätten sie jetzt Glen Ells genommen oder hätten sie St. Kilian genommen oder hätten sie was weiß ich genommen. Ne? Da gibt es ja heute doch einige, die auch sich einen Namen erworben haben.
Aber die bieten ja selber an, alle. Also zumindest St. Kilian. Die bieten ja selber Fässer an, kleine, auch in dem Rahmen, so 30 Liter, glaube ich, die man dann 10 Jahre liegen lassen kann.
Naja, also, aber nee, meinetwegen die Hubble-Destillerie oder wen es da alles gibt, Rothaus, es gibt ja Slurs, wen auch immer. Ne?
Ja.
Irgendwen, der vielleicht Whisky-Erfahrung hat, hätte ich mir schon genommen, glaube ich.
Ja.
Aber gut, das ist, tut der Idee keinen Abbruch. Ich finde das erstmal cool. Ich finde die Idee richtig gut. Dass ein Discounter sowas macht, finde ich super.
Ist witzig, aber mich würde mal interessieren, wer kauft sowas? Das ist irgendwie, ich habe mich gefragt, wer gibt jetzt 1000 Euro aus für 30 Liter Whisky, die er erstmal noch liegen lassen muss, natürlich, mindestens 3 Jahre, denn vorher ist es auch sonst in Europa kein Whisky. Scotch wird es sowieso nie werden. Schwierig. Ich bin gespannt, ob das wirklich Leute kaufen. Ist interessant.
Ja, ich kann mir vorstellen, so Leute, denen das Geld egal ist und die Bock haben, einfach so ein Fass in ihrer Bar stehen zu haben, weißt du? Wenn ich jetzt irgendwie etwas besser monetarisiert wäre.
Wäre es ja auch egal, meinst du?
Und ich irgendwie einen Partykeller hätte oder irgendwie ein Whiskyzimmer oder irgendwas, und dann könnte ich auch sagen, dann haue ich mir hier so ein Fass hinter den Tresen. Und dann kann man da immer mal nippen und irgendwann ist es halt leer.
Aber dann hält das die 3 Jahre nicht durch.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich fände, also von der Idee her finde ich das schon lustig. Ne?
Definitiv. Echt cool. Auch so ein bisschen experimentell. Ne? Man kann ja immer probieren.
Ja.
Also man kann das Ganze so nachverfolgen, wie der Whisky reift. Das finde ich halt sehr interessant.
Mhm.
Definitiv. Ist ja bei uns genauso. Wir haben ja, für die, die es nicht wissen, wir haben auch ein kleines Fassprojekt hier.
Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet.
In Leipzig. Aber genau, das soll Thema einer weiteren Folge sein. Das würde hier ein bisschen heute zumindest ausufern.
Ja, das springt eindeutig den Rahmen für heute.
Auf jeden Fall. Wir haben auch noch andere Themen mitgebracht. Womit wollen wir weitermachen, Olli? Hast du Lust auf Sommerwhisky?
Das ist mal ein super Thema.
Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, so Lust auf Whisky bei diesen heißen Temperaturen. Und in Foren, bei Facebook und sonst wo hat man ganz oft jetzt gelesen, was ist euer liebster Sommerwhisky? Trinkt ihr irgendeine Sorte Whisky, eine bestimmte Fassreifungsart im Sommer nicht oder eine andere vielleicht dafür mehr? Verwendet ihr Eiswürfel, verwendet ihr diese Whiskysteine oder habt ihr irgendwelche Tipps, um das im Sommer ein bisschen runterzukühlen vielleicht einfach oder mögt ihr den Whisky warm? Das waren einfach so Sachen, die einem durch den Kopf gehen, mir auch. Ja. Geht sicher auch, Olli.
Na klar.
Und deswegen haben wir das heute mal mit aufgenommen und einfach mal drüber reden.
Ja, also zum Thema Eiswürfel oder drunterkühlen, da habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis zu. Also um einen Whisky kaputt zu machen, brauche ich eigentlich nur einen Würfel Eis, einen Eiswürfel reinwerfen. Das, also wenn man dann lieber einen Cocktail, weißt du? Dann
okay.
Lieber mischen mit anderen Dingen. Einfach nur ein Eiswürfel im Whisky tut Whisky nicht gut, außer es ist vielleicht irgend so eine Billigbrause. Ne? Also ein Talamadjubel mit Eis bestimmt besser.
Ja, okay.
Aber nee, also das mag ich persönlich gar nicht. Ich habe hier im Eisfach Kühlstände liegen.
Ja.
Mal zum Probieren, mal gekauft, ehrlicherweise noch nie benutzt. Von daher weiß ich nicht, ob Kühlsteine besser ist. Die verwässern dann ja zumindest den Whisky nicht, sondern kühlen den nur runter. Ja, ohne die Abgabe von Wasser.
Ja.
Das weiß ich aber auch nicht, ob das so das Richtige ist. Was ich mir vorstellen kann, und das ist nur, kann ich auch nur sagen, weil ich das mal gelesen habe von jemandem, da ging es um einen weiblichen Artback-Fan.
Ja.
Und die Dame hat gesagt, ihr liebster Sommerwhisky ist der Corrie Reckon im Eisfach.
Mhm. Kann also ich mir gut vorstellen.
Minus 20.
Ja.
Und dann einfach als Shot runterkippen.
Uiuiui, als Shot, der hat 60 Volumenprozent
genau.
Ungefähr.
Und der Witz ist, dass dieser Whisky dann wohl am Anfang nur mit brutaler Asche reinknallt.
Okay.
Und durch dieses Runterkühlen einen extrem süßen, langen Abgang bekommt. So beschreibt die das.
Hat er ja immer. Also dieses.
Aber das ist halt ein anderes Trinkerlebnis wohl.
Ja,
ich habe das noch nie. Ich hatte einen Uggedeimer hier stehen gehabt und habe überlegt, ob ich das für den Uggedeimer mache. Aber ich dachte, ey, komm, du packst jetzt keinen Whisky ins Eisfach. Ne?
Doch, ich habe noch eine Flasche zu Hause, das mache ich. Das ist ja großartig.
Ja, also die empfiehlt das mit dem Corrie Reckon. Der hat ja wohl keinen Sherry, ist ein reiner Bourbon-Fass.
Das ist ein reiner Bourbon-Whisky, ja.
Genau, und aber das ist das Einzige, was mir so zum Runterkühlen einfällt, wo Leute sagen, dass das eine gute Idee ist. Ansonsten, klar, gibt's, glaube ich, viele, viele Cocktails mit Whisky, wo man auch was Gutes am Ende kreiert, auch wenn natürlich der Whisky dann auf der Strecke bleibt an sich, aber wo du was Schönes draus machst und wenn es nur ein Rusty Nail ist oder was auch immer, da gehört dann halt auch Eis rein.
Also ich wohne ja im Dachgeschoss und da ist wirklich immer ziemlich warm. Und was ich mache ist, ich packe einfach mein Glencairn-Glas für eine Viertelstunde ins Gefrierfach. Kühl das runter,
ja.
Füll dann den Whisky ein. Habe ich keine Steine, habe ich keinen. Mit den Steinen ist auch immer so ein Ding, ne? Wie kriegst du die Teile da rein, ohne dass es dein Glas zerhaut? Ne? Das sind halt einfach Steine
ist halt
und
Tumbler,
Glas.
Ne? Ja. Ist halt für einen Tumbler schon besser, wo du die reinlegen
genau.
kannst.
Also im Nosing-Glas schlecht. Also deswegen packe ich immer mal mein Nosing-Glas einfach in den Gefrierschrank für ein paar Minuten. Kühlt ein bisschen runter. Sehr angenehm. Und sollte der Whisky in dem Fall ein bisschen zu kalt sein, also der wird jetzt nicht gefrieren oder so, warm wird er von alleine wieder bei den Temperaturen oder mit Handwärme. Das ist mein Tipp, denn bei 30 Grad ist es wirklich ein bisschen zu warm, finde ich, zum Verkosten. Ist ja auch in der Nase ein bisschen unangenehm.
Also man trinkt ja, wenn es so heiß ist, generell nicht so gern Zimmertemperaturgetränke.
Ja.
Du willst dein Wasser gekühlt haben, ich finde sogar Kaffee eiskalt geil, wenn es so heiß ist.
Oh, da müssen wir nochmal drüber reden. Das ist jetzt vielleicht nichts für einen Whisky-Podcast, aber Cold Brew mit Tonic, mein Freund. Richtig gut.
Okay.
Ja.
Können wir nachher nochmal vertiefen.
Ja.
Aber ich finde halt wirklich quasi, dass eines der Grundprodukte für einen Eiskaffee, nämlich einfach kalter Kaffee.
Ja.
Wenn der wirklich richtig kalt ist, finde ich halt auch im Sommer lecker.
Definitiv.
Von Limonade und dem ganzen Kram ganz zu schweigen. Ne? Also eigentlich kann man alles gut kalt trinken im Sommer. Bei Spirituosen tue ich mich da halt immer ein bisschen schwer. Deswegen vielleicht lieber ein Cocktail oder eben halt ausweichen, wenn man es denn dann nicht mag.
Ja, ein kaltes Guinness tut es, wie gesagt, manchmal auch.
Ja, kaltes Bier ist super. Ne? Also warmes Bier geht gar nicht. Alles über 4 Grad ist zu warm und entsprechend.
Was?
Ja, also idealerweise kommt es ja mit 4 Grad aus dem Zapfhahn, dann wird es ja in der Hand noch ein bisschen wärmer. Und dann muss man das, glaube ich, bevor es 7 Grad überschreitet, schnell getrunken haben. Ich glaube, so habe ich das mal irgendwann gelernt.
Apropos, jetzt haben wir die Temperatur abgehakt so ein bisschen.
Aber wir waren noch nicht beim Sommerwhisky.
Genau. Was für dich ein typischer Sommerwhisky? Oder trinkst du irgendeine Sorte Whisky im Sommer weniger? Viele sagen immer diese Sherry-Bomben im Sommer gar nicht, das ist ein Weihnachtswhisky. Aufgrund der Aromen natürlich, macht ja auch Sinn.
Ja, also ich denke schon, dass so Aromen, die ein Stück weit mehr an Weihnachten erinnern, im Sommer etwas komischer sind.
Hm. Ne?
Und wenn du bei Sherry-Whiskys irgendwas so hast, was in Richtung Weihnachten geht, da gehören für mich halt irgendwie so dieses eingekochte dunkle Früchte oder Trockenfrüchte, da gehören hier so, wenn du in die Richtung kommst, Nüsse, wenn du in die Richtung kommst, Zimt.
Nelken, Kardamom.
Ja, so wo du dann denkst, irgendwie Spekulatius oder so, ja, Weihnachtsgebäck, ja, und so, ne? Das kann man natürlich auch irgendwie im Sommer trinken, aber es passt halt irgendwie doch besser in den Winter. Und wenn du dann gefragt wirst, das ist ein Sommerwhisky, dann wären das diejenigen, wo ich vielleicht sagen würde, das sind eher keine Sommerwhiskys. Ansonsten fällt mir da wenig ein. Klar, wenn du irgendwie so ein 57 Grad North Talisker, also diesen nicht fast stark, aber der halt 57% hat.
Ja.
Wenn du nach einem regnerischen Herbsttag vom Sturm draußen in deine Bude kommst, so durchgefroren bist und dir den dann gönnst, dann ist der perfekt. Ne? Das ist eigentlich so der, kann man jetzt natürlich auch sagen, das ist ein Herbstwhisky. Der schmeckt mir sicher, aber der würde mir jetzt auch im Sommer an einem Lagerfeuer schmecken. So ist das
definitiv, nicht, ne? Definitiv.
Deswegen will ich das gar nicht ausschließen. Aber vielleicht hat der ein oder andere Whisky auch mal so seine perfekten Momente und die dann nicht im Sommer sind.
Ja, aber da sagst du was Schönes. Dieses Lagerfeuer-Ding macht man typischerweise im Sommer. Und ich habe für mich gemerkt, am Lagerfeuer definitiv einen sehr rauchigen Whisky, auch wenn es warm ist. Also es passt einfach. Also ich mag das dann auch, diese, ja, dann hat man quasi das, was man so vor sich hat, so ein bisschen Lagerfeuer, auch im Glas natürlich. Ansonsten bin ich eigentlich eher so der Bourbonfass-Trinker im Sommer. Also ich mag einfach so die bisschen helleren Aromen dann, nicht ganz so erschlagen, nicht ganz so dunkel.
Nein, definitiv. Also würde ich auch so sehen. Es muss auch nicht dann das ganz hohe Alkoholvolumen sein.
Nein.
Ja, da reichen dann auch die 43, 46 oft.
Ja.
Es müssen dann nicht die Fassstärken sein. Oder man verdünnt sich die halt ein bisschen mit Wasser runter. Da hast du schon recht, das passt schon. Aber wie gesagt, ich tue mich mit dem Sommerwhisky, dass man jetzt sagt, das ist für mich der XYZ.
Ja.
Da tue ich mich ein bisschen schwer.
Ja.
Aber ja, abends im Dunkeln am Feuer sitzt, sind da hast du völlig recht, sind Raucher richtig cool. Ne?
Da auf jeden
schön
Fall.
Colila oder so.
Ja.
Und
ja.
Da, weißt du, da sind schon tolle Sachen dabei.
Obwohl, ich habe letztes Wochenende erst ein Lagerfeuer gemacht bei mir im Garten und wir hatten dort einen Ockentoschen, 17 Jahre alt, ist ein Lowlander, absolut nicht rauchig.
Ja.
Hat auch super gut gepasst, war auch lecker.
Ja, du. Also
Bourbonfass.
Ich glaube, wenn du bei schönem Wetter am Feuer sitzt, dann passt quasi jeder Whisky,
ja, okay,
wenn er irgendwie ein guter ist. Ne? Also, ne? Also muss jetzt nicht alles, was Whisky ist gut, ne? Aber
ja.
Da müsste eigentlich man sich, also ich müsste mich da eigentlich, glaube ich, für alles begeistern können.
Ja.
Glaube ich, wäre ich begeisterungsfähig genug.
Ich hatte mal einen schönen Sommerwhisky, das waren Ihre. Das finde ich auch ein gutes Ding so im Sommer. Da gefallen mir die Iren. Die sind schön leicht, schön fruchtig, floral. Und zwar war das ein Teeling Single Malt. Und der hatte, glaube ich, ich lass mich lügen, 5 verschiedene Fässer gesehen vorher. Unter anderem einige Weinfässer. Und das hat sehr gut gepasst. Schön fruchtig, schön frisch, floral. Hat echt Spaß gemacht. Und ich habe jetzt von Maltman einen Fetterkern aus dem Riesling fast gesehen. Also der unabhängige Abfüller, The Maltman, beziehungsweise Meadowside Blending heißt der Abfüller. Und die haben eine Serie, die heißt The Maltman. Und da kam ein Fetterkern aus dem Riesling fast raus.
Sehr spannend. Die hatten schon mal einen Riesling-Wein, Whisky.
Okay.
Von ein, zwei Jahren. Da haben sie das auf dem Etikett falsch gedruckt. Da stand Reisling drauf.
Oh.
Aber es war ein Riesling. Und haben sie sich irgendwie verschrieben. Irgendein Glenn Tralala, keine Ahnung, was für einer das war.
Ah, die guten Glens, die guten Glens.
Auch so ein junger, so 8, 9 Jahre oder so. Ne?
Ja.
Und dann eben so ein Riesling-Fass. Aber das ist sehr, sehr spannend. Also ich trinke sehr gern Riesling.
Mhm.
Ich bin ein großer Fan des Rheingaus. Da zieht es mich, weil ein guter Freund von mir da lebt, ein, zwei Mal im Jahr hin und dann auch dort in die Weinberge.
Ja.
Zu so einer kleinen Tour. Ich habe da einen Stammwinzer, bei dem ich immer verschiedene Rieslings bestelle und die dann wunderbar per Post hier eintrudeln.
Und das heißt, ihr wandert und auf der Wanderung gibst du deine Bestellung auf?
So ungefähr.
Das ist gut. Das
aber
ist
bei dem gut. Winzer, den habe ich, der ist gehört mittlerweile hier zum festen Lieferanten dieses Haushalts und deswegen
okay.
Wird da immer wieder mal bestellt. Das heißt, von dem haben wir eigentlich immer was da. Ja, das ist, also deswegen, ich bin großer Riesling-Fan und da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf. Fetter Kern ist jetzt nicht so die Destillerie, die jetzt in mir so innere Jubelstürme auslöst.
Mhm.
Ich hatte mal einen 19-jährigen Fetter Kern von Signatory Vintage in dieser Unchill-Filtered Collection, der war cool. Der war extrem hell, selbst für diese Unchill-Filtered Collection, für so einen Hogshead-Teil, aber der war trotzdem nice. Wobei er einer der leichtesten von denen war, mit den wenigsten intensiven Aromen für 19 Jahre. Ne, weil
okay.
Aber fand den trotzdem gut. Und ich habe mal diesen Madeira-Fass-Fetterkern von Wick probiert.
Ah, die flüssige Nutella.
Genau. Ich weiß nicht, ob es Nutella war, aber
der
schon. War,
der hatte mega
nussig-schokoladige
Nougat-Noten.
Ja,
sehr stimmt. Leckeres Teil, ja.
Ansonsten habe ich mit Vetterkern noch nicht so die großen Berührungspunkte von der Brennerei selbst. Als Originalabfüllung habe ich noch nie was probiert.
Ich auch nicht. Noch nie. Also wie gesagt, auch so ein, zwei unabhängige. Ist jetzt aber auch nicht, ja, also wie gesagt, ich hatte eine Flasche von dem Wick unabhängig abgefüllten Sujet, weiß nicht, 3 oder so.
Mhm.
Lecker, aber das war's dann auch so an Berührungspunkten mit dieser Brennerei. Also ich freue mich, dass du den Riesling, du hast ihn ja bestellt, ne? Das Riesling-Fass oder ja bestellt hast. Bin ich sehr gespannt. Und das könnte durchaus ein schöner Sommerwhisky werden.
Warten wir es mal ab. Ich bin auf jeden Fall da sehr neugierig. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich noch nie einen fassgereiften Riesling getrunken habe.
Wird Riesling in Fässern ausgebaut?
Ich kenne das nicht. Aber irgendwer muss den Riesling ja ins Fass gekippt haben.
Also ich denke schon, dass gute Qualitäten sicher im Fass ausgebaut werden können.
Ja, also ich habe sowas noch nicht gekauft und nicht gesehen. Riesling ist ja so, wenn er gut ist, schon sehr teuer. Ich habe noch keinen fassgereiften gesehen. Sagen wir es einfach so. Aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt.
Ja.
Über einen Freund dessen Freundin Französin ist und deren Eltern im Jura leben, also in diesem Weinanbaugebiet in Frankreich. Der bringt mir halt immer, wenn die nach Frankreich fahren zu ihren Eltern, bringt er mir immer ein, zwei Kisten Wein mit. Und das ist halt immer, Jurawein ist immer im Fass. Das Weißwein, der im Holzfass lag.
Okay.
Und sehr speziell, sehr eigen. Das hätte ich erkannt, wenn ich schon mal einen Riesling gehabt hätte, der in so einem Holzfass lag.
Mhm.
Das schmeckt wirklich bei Weißwein nochmal krass anders.
Gut?
Ja, doch. Also gewöhnungsbedürftig, aber gut. Eigen. Mhm. Ne? Also das ist so für den normalen Standard-Weißweintrinker, der denkt sich, oh Gott, was ist das?
Mhm. Okay.
Aber ich sehr zu empfehlen.
Muss ich mir mal suchen, ja. Klingt gut.
Ja, kann ich dir sehr ans Herz legen. Die sind im Übrigen noch ewig haltbar. Ne? So eine Flasche kannst du 20, 25 Jahre liegen lassen, obwohl es ein Weißwein ist.
Ja.
Ne? Durch das Fass wird der halt total konserviert.
Okay.
Ja.
Klingt sehr interessant. Jetzt hatten wir den Vetterkern von Maltman. Die haben ja aber auch jetzt noch in ihrer neuen, wie nennt man das? In ihrer neuen, nicht Range, aber
eine neue Reihe von Einzelfässern. Ne?
Ja.
Die bringen ja immer so eine Serie raus, 5, 6,
genau.
7 Stück.
Genau. Da war mal wieder eine Cola dabei.
Zwei Colas waren dabei. Also ich fand die, es gibt ein Bild davon, von diesen 6 oder 7 Flaschen und die einen sind alle ganz hell und die anderen sehen alle aus wie Cola.
Okay.
Auf diesem Foto. Und das zweite war ein Secret Isla 5 Jahre.
Ja.
Ja. Und das andere war dieser Longbourn 10 Jahre, der war allerdings nochmal dunkler.
Ja,
also und der war ist ja nur ein Finish und sieht aus wie...
Ja.
wie Kohle.
Also es ist wirklich unfassbar dunkel, das Teil.
Und entsprechend auch mega gehypt. Was haben wir heute für ein Datum?
Heute ist der 4. Juni.
Der 4. Juni. Der ist heute Nachmittag, bei whisky.de in den Verkauf gekommen und war nach 10, ich habe es gesehen.
Ja.
Und habe aber nicht bestellt, dieser Longmorn 10 Jahre, und der war eine Viertelstunde später vergriffen.
War doch bestimmt aber nur für Shop- oder Whisky-Club-Mitglieder zu bestellen.
Ja, genau. Ja, war nur für Club-Mitglieder, aber ist ja egal. Also ja. Wenn ich ihn jetzt unbedingt gewollt hätte, dann hätte ich mir halt diese komische Clubflasche da auch noch kaufen können. Aber
oder feine Herr.
Nein, weißt du, was ich das meine. Das ist ja immer kein schlechter Whisky, das kann man ja auch mal machen.
Ja, aber ich meine,
das ist jetzt so ein Glenmorangie, 15 Jahre irgendwas, keine Ahnung.
Das Ziel kann doch nicht sein, irgendwie einen 10-Jährigen einfach so mit Cherry zuzuklatschen, dass du halt einfach nur aufgespritteten Cherry hast.
Also mir ging es auch gar nicht darum, dass ich den hätte haben wollen, deswegen sage ich ja, nicht gesehen, wie der hoch durch Zufall wieder hochgeladen wurde oder wieder auf einmal drin war. Dann hat das 15, 20 Minuten gedauert und dann war die Charge weg. Da stürzen sich die Leute drauf. Ich fand schon kritisch den Secret Space Side vom letzten Jahr von Maltman, wo angeblich ein McKellen.
Der 16er?
16 Jahre.
Und der war lecker.
Mir war das auch schon too much eigentlich.
Okay.
Also ja, der hatte auch was, aber das war auch so ein Sherry Overload.
Aber der war auch komplex.
Der war auch komplex, der war tatsächlich nicht eindimensional Sherry, aber er war mir auch eigentlich zu zugekleistert.
Okay.
Schon.
Das Geschmack.
Zu dickflüssig und zu, ja. Also es war schon nicht mehr so meins.
Ich habe den zu Weihnachten getrunken, ich fand den perfekt.
Ja, wenn ich dann Spekulatius eintauchen kann, ist der vielleicht gut, dann würde ich den auch essen, trinken, aber nee.
Also heiß gemacht, Stückchen Orange rein.
Nee, also wie gesagt, meiner war der nicht so ganz. Deswegen diese ganz, ganz tiefen Schokoladendinger, da bin ich mal ein bisschen kritisch. Was mir aufgefallen ist, Maltman hat in der Vergangenheit immer viele so 19, 20, 21-Jährige rausgebracht und die waren diesmal nicht dabei. Es waren alles Junge und ein 26-Jähriger, glaube ich.
Ja.
Keine Ahnung, ob die gerade ein bisschen gechallenged sind mit älteren Fässern, dass das jetzt alles so einstellig ist. Mhm. Aber das ist mir aufgefallen jetzt in dieser Reihe. Ne, 5 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre.
Ja, wird auf jeden Fall jünger. Ja, ja, vielleicht gehen dort
auch ein so ein altes Ding, für wo dann aber auch der ein Secret Space hatte, mal irgendwie auch mal gleich 170 Flocken kostet oder so, weißt du? Das ist dann ja auch schon wieder ein Heidengeld.
Ja, das stimmt.
Ne? Und die alten Maltmans, die hast du so um die 20 Jahre für einen guten 100er gekriegt.
Okay.
Ne? Also, da gab's ja immer hier so einen 19-jährigen Glenrothes, einen 21-jährigen Diensten,
jo.
Tobermory 20 Jahre und so weiter und so fort.
Maiden sehe ich gerade, 1997, 100 Euro.
Ne, also die waren alle eigentlich auch, fand ich, fair bepreist. Da ist jetzt, haben sie jetzt auch nochmal angezogen. Ne? Naja, muss man gucken. Aber auch da wieder der Hang zu jungen Abfüllungen.
Ja.
Und das ist auch ein Punkt, wo ich ganz gerne nochmal einsteigen würde. Ich nehme das momentan wieder vermehrt wahr, dass es nicht nur viele junge Abfüllungen gibt am Markt, also welche mit 8, 9, 10 Jahren, sondern dass das jetzt mittlerweile schon die Erwachsenenabfüllungen sind und die Kinderabfüllungen haben dann 3, 4, 5 Jahre.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also vor allen Dingen, also am meisten ist mir so aufgefallen bei jungen Rauchern auf jeden Fall.
Genau, das waren, glaube ich, die damit angefangen haben. Ne?
Da passt das, finde ich, aber auch sehr gut. Also ein junger Karl Ehler finde ich super lecker. Junge rauchige Bunners finde ich super lecker. Die haben noch was extrem Mineralisches. Die haben noch diese leichten Metallnoten so ein bisschen vom New Make eben. Das Fass hat er noch nicht so überhand genommen. Und die haben noch volle Kraft und viel Rauch. Finde ich sehr, sehr interessant und sehr lecker. Also
ich sag mal, ich glaube, angefangen haben sie damit nicht. Ne? Also wenn man guckt in die 70er, 80er Jahre, da hast du hier, das siehst du ja heute, wenn du heute auf Whisky-Auktionen unterwegs bist, viele, viele Whiskys aus den Beständen aus Italien, die in den 70er und 80er Jahren viel, viel mehr Whisky getrunken haben als wir, das waren ganz oft junge Dinger, immer so 5 Jahre, 6 Jahre und so ein Kram. Das heißt, es ist nicht neu. Aber was neu ist, ist, dass sozusagen in dem Genuss, in dem wir sind, sozusagen immer jüngere Abfüllungen kommen. Ich glaube, wieder neu damit angefangen hat Bruichladdy mit den Octomores. Stark rauchig, 5 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre.
Anfangs nicht alt.
Ja, die waren nicht alt. Gibt's auch einen 10-Jährigen? Okay. Aber die haben angefangen. Ich lasse jetzt mal die neu gegründeten Destillerien weg, die dann 3-Jährige rausbringen, weil die zählen für mich nicht, ne? Weil die würden eigentlich lieber, glaube ich, ältere machen. Dann hast du recht, die Bunnas. Da gab's vor einem, das war letztes Jahr, glaube ich, diesen von dem Abfüller The Nectar of the Daily Dram, so einen 3-Jährigen, rauchigen Bunner. Es gab von Signatory Vintage vor kurzem einen 4-Jährigen in so einem bearbeiteten Hogshead, der auch ziemlich dunkel war schon für seine 4 Jahre. Aber die haben dann halt alle auch über 60%, ne? Die haben halt, da hat der, haben die Engel noch gar nicht, sind noch gar nicht dazu gekommen, da irgendwie was zu ziehen, ne? Und das sind so die Rauchigen. Und da sage ich mal, okay, ne, wie du schon sagtest, da passt das vielleicht sogar noch ganz gut. Jetzt haben wir aber eine Situation, glaube ich, wo noch nicht rauchige Malts dazukommen, ja, mit jungen Abfüllungen. Und ich habe, ich kannte den gar nicht. Der Abfüller heißt wirklich Heinz Eggert. Also so heißt der Typ und so heißen auch seine Abfüllungen. So heißt er als Abfüller.
Ja.
Und da habe ich jetzt gesehen, Glenn Allachie, 4 Jahre aus dem Oloroso First Fill und ein Glenn Tauchers 4 Jahre aus dem Oloroso First Fill. Die hatten schon ordentlich Farbe, ne? Aber wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Ne? Das ist vielleicht das neue 10, ist jetzt 4 bis 5. Ne?
Nein, das glaube ich nicht. Also 8 vielleicht, aber 4 bis 5 wird nicht das neue 10. Ich habe im Übrigen letztens auch einen relativ jungen im Glas gehabt, der war allerdings schon 8 Jahre, das ist schon fast alt. Aber das war trotzdem sehr interessant, das war ein Art Lair. Kennst du Art Lair?
Nee, ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Mischung aus Ardmore und Balblair.
Nee, das ist einfach nur nicht rauchiger Ardmore.
Ah, okay.
Ardmore kann auch ohne den Rauchanteil produzieren und der Online-Shop beziehungsweise der Whisky-Shop Flickenschild. Sagt ihr bestimmt was?
Ja.
Wie sieht
das? Das ist irgendwo im Norden, ne?
Ja, genau. Die haben so eine Apfelserie Road Signs, also Scottish Road Signs heißen die. Und da haben die einen Adler abgefüllt und das ist ein richtiges Butterteil. Der schmeckt, viele mögen das nicht.
Ja.
So ein bisschen was Buttriges im Whisky. Aber dieser 8-jährige, nicht rauchige Ardmore, super lecker. Also wirklich sehr, sehr gut gelungen und das zeigt auch, dass nicht immer so ein hohes Alter vonnöten ist.
Hast du davon eine Flasche oder ein Sample gehabt?
Ich hatte ein Sample. Das hatte jemand hatte die Flasche aber beim Stammtisch mit und da habe ich mir ein Sample abgefüllt nochmal.
Ah, okay.
Und der war wirklich wirklich lecker. Und nach diesem Abend haben sich dann 2 weitere Leute direkt nochmal eine Großflasche von dem Teil bestellt. Weil es waren wirklich alle begeistert. Super lecker, kann ich nur empfehlen.
Okay,
und kostet halt keine 40 Euro das Teil.
Ich meine, gut, das ist der wirkliche Vorteil von diesen jungen Dingern.
Ja.
Ne, dass du halt definitiv preislich wieder in etwas angenehmeren Regionen dich bewegst.
Ja.
Ich meine, das ist nicht bei allen so, ne? Ich müsste mal gucken, was dieser Heinz Eggert kostet, aber ich glaube, der wollte auch 40, 45, 50 Euro für seine Dinger haben nach 4 Jahren.
Ne? Okay.
Aber vom Prinzip her, ja, jung heißt eigentlich ja in der Regel auch günstiger, wenn es nicht ein Oktomor ist. es ist, kann auch spannender Whisky sein.
Definitiv.
Whiskys müssen nicht immer 20 Jahre alt sein. Ich persönlich finde es schon eigentlich schon ganz gut, wenn die 2-stellig sind, aber man kann auch mal experimentieren und sich mal was Jüngeres holen. Und wenn das Fass super ist und super Qualität ist, dann geht auch ein 5-Jähriger oder ein 7-Jähriger oder so. Dann ist der halt gealtert. Wir reden jetzt ja nur über Schottland. Ne, wenn wir jetzt nach Indien oder nach Taiwan gehen, da spielt Alter ja eine ganz andere Rolle. Mhm. Da sind die Whiskys mit 6, 7, 8 Jahren ja schon steinalt. Da ist ja kaum noch was drin im Fass.
Ja, also kommt ja mal auf die Umgebungsverhältnisse definitiv an.
Genau. Ne?
Also auch bei Bourbons ist es ja ähnlich. Sobald die Temperatur einfach höher ist, verdunstet das Wasser viel schneller. Wir haben einen steigenden Alkoholgehalt. Und nicht wie in Schottland, einen sinkenden mit dem Alter. Sehr interessant. Ich hatte gerade noch mal ein Näschen von unserem heutigen Sample. Und mit der Zeit, Wahnsinn, was da aus dem Glas kommt,
ja,
also, ist der Hammer. Also es wird immer komplexer.
Ich habe jetzt schon 2-mal probiert und hier ist nicht mehr so viel drin. Ich würde mal sagen, noch ein knappes CL.
Ja, bei mir auch.
Aber der springt aus dem Glas
raus. Wahnsinn. Also der entwickelt mit der Zeit, also wenn er auch ein bisschen mehr Platz im Glas hat, so viel Kraft und so viel Aromenfülle. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschnüffeln soll im Moment. Und es ist aber wirklich einer für die Nase. Wie gesagt, er kann auf der Zunge damit nicht so mithalten. Aber jetzt kommen dann noch so getrocknete Marillen, so Trockenfrüchte dazu, die für mich immer dabei sind, wenn es um Alter geht irgendwie. Und es kommt gerade ganz deutlich raus. Und es verbindet sich echt schön mit dem Holz. Eine süße, leichte Vanille finde ich auch.
Mhm. Wobei ich, bei mir wird jetzt der Tabak sehr stark.
Mhm. Eine leichte Säure steigt auch auf. Mhm. Was du vorhin sagtest mit den ollen Zitronen, das kann gut sein. Ja, die habe ich jetzt auch, was sehr angenehm ist in der Nase.
Habe ich da eingeredet.
Ja, danke.
Jetzt riech ich's auch.
Nee. Super. Nein, macht echt Spaß. Und ich weiß gar nicht, was kostet da die Buddel?
Du hast ihn noch mitgebracht, keine Ahnung.
Es war ein Sample, lass mich kurz gucken, beziehungsweise also 28, lass mich lügen.
Der wird schon nicht für Nüsse sein.
Nein, ich glaube, der kostet 130 Euro.
Ja, würde ich auch
denken. Lege ich mich jetzt fest.
Okay, dann kostet der so viel. Wenn du das sagst, kostet der so viel.
Ja.
Apropos Thema festlegen. Ich muss noch was korrigieren von unserem letzten Podcast.
Ja.
Und zwar habe ich bei einer Brüder Whisky-Hausabfüllung behauptet, dass der in einem Cognac-Cask gelegen hätte. Und dem ist aber nicht so. Es war ein Brandy-Cask. Ich habe es dann irgendwie später gesehen. Ich wollte es nur noch mal nachreichen für alle, die den Podcast gehört haben und denken, Quatsch, der Typ. Ja.
Ich glaube, das ist verzeihbar.
Ja, wie das halt so ist in der Hitze des Gefechts. Und wir bereiten uns, das ist ja auch das Schöne, wir bereiten uns nur wirklich minimal vor. Wir haben eine Stichpunktliste hier liegen. Ja. Wir führen kein redaktionelles Gespräch vorab. Wir reden nicht über unsere Einstellungen, Meinungen und sowas, sondern wir sitzen hier einfach und diskutieren die Sachen so, wie uns die gerade in den Sinn kommen.
Aber so soll es ja auch sein, oder?
Ja, nein, aber wie gesagt, wir bearbeiten das nicht vor und dadurch schleicht sich dann auch mal das ein oder andere aus dem Gespräch sich entwickelnde rein, was man sich vorher jetzt nicht nochmal angeguckt hat.
Das stimmt definitiv.
Da können dann auch mal irgendwie so ein paar Fauxpas dabei sein.
Ja, Fauxpas würde ich jetzt nicht bezeichnen, eine kleine Ungereimtheit vielleicht.
Kleine Ungereimtheit.
Ja, eins haben wir noch, hier unsere Liste. Wir haben heute abgehakt, junge Abfüllungen, Ben Nevis, Lidl-Fass, Sommerwhisky, Maltman. Und dann sind wir noch auf die Idee gekommen, mal wieder über Base-Bewertungen zu sprechen. Da diese doch schon sehr subjektiv sind und wir diskutiert haben, ob denn Punkte vergeben werden sollten für Whiskys oder eben nicht. Und ob es denn Einfluss hat, wenn jetzt die Punkte vergeben werden und dazu vielleicht noch Notes verfasst sind natürlich oder eben nicht. Man sieht in der Whisky-Base oft, dass vor allen Dingen Verkäufer oder auch bei neuen Abfüllungen die ersten Bewertungen immer so sehr, sehr hoch angesetzt sind, sprich über 90 Punkte. Und da ist es natürlich die Frage, wie valide ist das? Ne? Jeder kann natürlich so eine Bewertung abgeben in der Whiskybase, jeder kann sich da anmelden, mitunter auch unter falschem Namen, was man jetzt auch schon öfter mitbekommen hat, dass sich Leute anmelden mit 3, 4, 5 Profilen, dort Bewertungen abgeben, um einfach einen Whisky entweder besser zu machen, als er eigentlich ist, um den dann im Endeffekt teurer verkaufen zu können, oder schlechter zu machen, als er eigentlich ist, weil man aus irgendwelchen Gründen auch immer vielleicht demjenigen, der den Whisky herausgebracht hat, schaden möchte, ärgern möchte oder einfach nur, weiß nicht, kindische Spielereien treiben möchte. Für mich sehr interessant. Wie handhabst du das mit den Base-Bewertungen? Ist das für dich ein Anhaltspunkt, um zum Beispiel eine Abfüllung zu kaufen?
Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass es keine einheitliche Bewertungsskala gibt. Es gibt,
absolut.
Es gibt diese 100 Punkte, die man vergeben kann. Aber es steht ja nirgendwo, wie man zu diesen Punkten kommt. Also es ist nicht, du kannst nicht sagen, hier tick in the box, jetzt sind wir bei 80, jetzt sind wir bei 83, sondern das liegt in deinem Ermessen. Und da fängt ja schon mal die erste Schwierigkeit an, dass da gar nicht definiert ist, ob etwas, was ich mit 90 bewerte und du mit 90 bewertest, ob das für uns beide ein sehr guter Whisky ist oder ob nicht 90 für den einen ein okayer Whisky ist, weil der fängt eigentlich erst bei 90 an und hört bei 100 auf. Ja? Also das ist das erste große Problem von diesen Bewertungen, dass da jeder eigentlich nach eigenem Gusto die Skala festlegt.
Definitiv.
Und ich glaube, das ist auch das größte Problem. Jetzt kann man sagen, das nivelliert sich über die Masse an Bewertungen wieder aus, was auch stimmt. Je mehr Leute bewerten, desto wahrscheinlicher ist es, dass solche Querschläger von Leuten, die sich sozusagen nicht an den Standard halten, der sich irgendwie ja doch, den es ja doch irgendwie gibt,
ja,
an Bewertungsszenarien, dass die sozusagen da rausfliegen. Die zweite große Herausforderung ist neben, da meine ich jetzt gar nicht so sehr das bewusste Danebengreifen, um jemanden zu schaden, sondern die verschiedene Erfahrungen, mit der die Leute da bewerten.
Mhm.
Wenn ich jetzt frisch zum Whisky komme, habe jetzt meinetwegen 10 Stück probiert und fange dann an, meine ganzen Whiskys in die Base einzutragen und zu bewerten. Und ich finde das schrecklich, aber diese Bezeichnung, aber wenn ich ein Anfänger noch bin, und Anfängerabfüllungen trinke und dann das erste Mal nach Shivers Regal 12 und Glenfiddich 12 und Johnny Walker Red Label dann das erste Mal einen Glendronach 12 im Glas hab, dann denke ich, boah, 90 Punkte. Ne? Ich sag's jetzt mal, du weißt, was ich meine.
Ja, warum hat er hier in der Base nur 85 im Durchschnitt?
Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist doch ein absoluter Traumstück.
Verstehe ich, ja.
Ne? Und das heißt, die Art der Bewertung ist nicht nur in sich völlig subjektiv, sondern hängt auch davon ab, wie viel Erfahrung du hast. Wenn du,
ja, das stimmt.
Wenn du es gewohnt bist, extrem alte, extrem teure, extrem seltene, sehr, sehr gute Flaschen zu probieren, dann bewertest du anders. Vor allen Dingen meinetwegen in Whisky, der 12 oder 15 Jahre alt ist.
Definitiv.
Ne? Wenn du ansonsten immer nur die 20 plus im Glas hast von Jahren. Ne? Und deswegen ist das in Summe schwierig. Und dann gibt's eben noch, wie du richtig sagtest, die Leute, die damit irgendwie Schindluder betreiben und andere ärgern wollen oder sich selbst erhöhen wollen oder was noch viel, viel schlimmer ist, eine Flasche irgendwo ergattern, die relativ selten ist, diese dann, ohne sie probiert zu haben, hoch bewerten, um sie dann relativ schnell wieder losschlagen zu können auf eBay oder sonst wo.
Ja.
Und das ist dann halt auch wirklich asozial, weil das ist ja ein Missbrauch von so einer Plattform. Und das gehört geächtet, meiner Meinung nach.
Ja, aber wie gesagt, du hast vorhin schon gesagt, die Masse gleicht das natürlich wieder aus. Von daher.
Klar, du hast ja bei seltenen Abfüllungen hast du diese Masse halt nicht, ne? Wenn du, wenn es eine Flasche ist, die von der es meinetwegen 100 Stück gab,
ach so,
und
ja.
Oder 200 gab und die ganz neu rausgekommen ist und dann ist die ratzfatz verkauft und einer hat sich da 5 Stück weggebunkert, will die verkaufen,
ja.
Dann kann der 3-4 Bewertungen reinhauen mit Fake-Accounts oder irgendwas und dann hast du da halt sowas stehen. Deswegen, ich will damit nur sagen, es ist schwierig. Man kann das als Anhaltspunkt nehmen.
Mhm.
Ich glaube, man muss dann aber auch gucken, wie viele Leute haben das Ding bewertet. Kennt man vielleicht so den einen oder anderen daraus?
Das tue ich
im Übrigen. Sind das Menschen, die, von denen du weißt, dass die so erfahren sind, dass man nicht davon ausgeht, dass die da Quatsch reinschreiben?
Ganz wichtig auch, ob die einen ähnlichen Geschmack haben. Es kann jemand sein, der erfahren ist und der hat aber einen anderen Geschmack als ich. Wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Und wenn ich weiß, okay, derjenige, der bewertet ähnlich wie ich, auch bei Abfüllungen, die wir jetzt vielleicht schon mal probiert haben, bewertet haben, die Notes gelesen haben, dann finde ich, ist immer ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt.
Ja, also ich glaube, wenn sowieso noch neben diesen Punkten sich die in der Base die Verkostungsnotizen anschaut,
definitiv.
Dann macht das noch viel mehr Sinn, weil dann beschreiben die Leute auch das Ganze ja nochmal. Mhm. Das kann auch sehr unterschiedlich sein, aber die geben ja auch noch eine Einschätzung auf so ein Fazit und sagen, was sie denn mit diesem Whisky verbinden. Und
ja.
Manchmal spiegelt sich das Fazit gar nicht mit, also die schreiben dann irgendwie, ja, ein Traummold, 88 Punkte. Und dann würden andere würde dem 98 geben bei dem Wort Traummold.
Okay.
Ne? Deswegen.
Ja, ja, das stimmt.
Aber du weißt dann, und wenn du denjenigen auch kennst und der schreibt, das ist ein ganz, ganz toller Tropfen, und 88 ist auch eine gute Bewertung. Ne? Also machen wir uns nichts vor.
Definitiv.
Ne?
Also ich.
Von daher kann man daran dann vielleicht für sich selber noch besser erkennen, ob das was für einen ist oder nicht, wenn man sich die Notes anguckt.
Ja. Also ich finde schon zum Beispiel auch dieses inflationäre Benutzen von über 90 Punkten finde ich inzwischen schon sehr auffällig. Für mich sind über 90 Punkte muss ein außergewöhnlicher Malt sein. Und das ist wirklich inzwischen relativ schwierig zu finden.
Ja, ich würde es genauso sehen, dass man so bewertet, aber wie du sagtest, ne, heute kriegen 10, 12-Jährige, die dunkel sind, kriegen halt auch mal 90 Punkte.
Ja, ruckzuck, ich habe es jetzt irgendwie auch wieder gesehen, wo gab es denn gerade diesen kleinen Mini-Hype, Secret Space Site für Finest Whisky Berlin. Ist es denn ein Macallan oder nicht? Naja, das Gerücht war gestreut und ruckzuck sind da die 94, 95 Punkte Bewertung gerollt, ne? Das ist dann nun halt so, obwohl es eventuell auch ein Glenrothes sein kann oder ein Teaspoon. Also es scheint ja ein Blend zu sein. Und von daher könnte es alles sein, was aus dem Hause Edrington stammt. Und deswegen frage ich mich halt immer, wie valide das ist. Ich gucke dann auch immer nach den ganzen Tasting Notes, wer hat das gepostet. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und sollte man auch so beibehalten.
Ja, wie gesagt, als ganz grobe Orientierung, ich finde es erstmal gut, dass es sowas gibt, so eine Plattform. Ja. Ich finde es auch gut, dass man da Punkte vergeben kann. Man darf sich nur nicht zu sehr von diesen Punkten blenden lassen. Und das gilt für alle, die Punkte vergeben. Selbst, ja, den ich ja immer wieder gern zitiere, den Ralphie, ich schätze den einfach sehr, ne? Aber ich teile auch nicht immer die Punkte von dem, die der vergibt.
Mhm. Das stimmt.
Ich finde, mir ist der manchmal auch ein bisschen zu. Wenn er auf der beschreibenden Welle ist, dann kann ich manchmal nicht dem folgen, was der da alles in den Whiskys findet.
Ja.
Da habe ich dann manchmal ganz andere Eindrücke von den Tropfen. Und dementsprechend muss man natürlich auch damit mit den Bewertungen vorsichtig sein.
Ja, absolut.
Ja, aber
absolut.
Wenn mir ist da viel wichtiger, was der erzählt darüber, ne? Mhm. Wenn er jetzt ein Artback 10 zum Whisky des Jahres macht, dann, was vor ein paar Jahren war, von 3, 4 Jahren oder sowas, oder vor 5 Jahren, ich weiß nicht genau, dann habe ich verstanden, warum er das tut, weil er gesagt hat, er möchte einen Whisky, der für ihn integer ist, ne, der halt nicht gefärbt ist, nicht kühlgefiltert ist, der
ständig verfügbar
höhere Alkoholstärke hat, den will er A bewerten, und er will einen Whisky bewerten, der breiten Masse, ja, am Publikum zugänglich ist, zu einem vertretbaren Kurs, also zum vertretbaren Kosten.
Ja.
Ne, und deswegen hat er den halt als Whisky des Jahres genommen. Das heißt natürlich nicht, dass es der beste Whisky war, den er in dem Jahr getrunken hat. Ne? Mit Sicherheit nicht. Auch wenn der Artback 10 ein toller Whisky ist. Aber deswegen, da muss man immer ein bisschen auf den Kontext so auch schauen. Und wenn man das tut, hat man da aber was von, denke ich.
Absolut, absolut. Wie gesagt, ein schönes Tool, diese Whisky Base. Ich nutze es sehr, sehr gern, auch einfach, um mich zu informieren. Um Meinungen einzuholen, und es hilft so ein bisschen, ist ein netter Anhaltspunkt. Im Zweifel bestellt man sich, wie gesagt, noch ein Sample dazu, wenn man eine Flasche kaufen möchte. Und dann ist auch gut. Und ich sehe gerade, wir haben unsere Stunde schon knapp überschritten.
Ja, aber alles gut. Ich glaube, wir sind dann noch im Bereich der ist in Ordnung.
Ja.
Können wir mit leben.
Ja, definitiv.
Jetzt haben wir mal wieder ein Fest, mit dir zu schnacken.
Ja, ich hatte heute ein bisschen Halsprobleme im Übrigen, also wenn ich ab und zu mal ein bisschen komisch klinge, ich habe irgendwie ein bisschen so ein Krabbeln im Hals heute.
So ein Krabbeln im Hals. Nein, alles gut. Ich wünsche dir gute Besserung.
Dankeschön.
Und hoffe, dass jetzt, wo es so schön warm ist, dir das nicht noch irgendwie unangenehme Tage jetzt im Sommer beschert. Nein,
definitiv nicht. Lass ich mich nicht versauen. Euch da draußen würde ich nochmal bitten, oder würden wir bitten, hinterlasst uns ein schönes Feedback. Schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei, schaut auch bei anderen Anbietern wie Spotify oder iTunes vorbei und hinterlasst uns ein kleines Feedback.
Genau, teilt unseren Link, unsere Homepage mit euren Freunden, euren Eltern, euren Kindern, euren Großeltern, Vorfahren, wem auch immer, allen Menschen,
Arbeitgebern,
die ihr kennt. Genau, allen Menschen, die ihr kennt. da würden wir uns freuen. Wir freuen uns über jeden Hörer, dem Spaß macht, uns zuzuhören. Und entsprechend, wenn ihr eine Chance seht, Leute kennt, die sich auch mal sowas gerne anhören, auf langen Autofahrten oder abends zum Einschlafen, was auch immer, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns da zuhört. Genau.
Und weiterempfehlt. Okay.
Weiterempfehlt.
Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.